dieser Israelit im Exil. Als er hört, dass die Mauern Jerusalems seit der Eroberung durch die Babylonier noch immer in Schutt und Asche liegen, legt Gott ihm etwas aufs Herz. Er gibt seine gut bezahlte Stellung am Hof des inzwischen persischen Königs auf, um nach Jerusalem zu reiten und dort diese Stadtmauer wiederherzurichten, den Schutz wiederherzustellen. In Jerusalem angekommen, versteht er es, niedergeschlagene Landsleute neu zu motivieren. Und schon bald heißt es, sie nahmen das gute Werk in die Hand, Seite an Seite, einer neben dem anderen. Und während des Mauerbaus gibt es immer wieder neue Schwierigkeiten. Wir hatten von Sanballat und Tobia gehört, die verspotteten die Bauleute mit ätzenden Sprüchen und die nehmen ihnen die Motivation, den Wind aus den Segeln. Nehemia wird böse verleumdet, man versucht ihm Fallen zu stellen, auch so, dass er sich versündigt, dann als Statthalter untragbar wird und schließlich sogar Morddrohungen bekommt. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, erinnert mich ganz schön an die Kommunalpolitiker, von denen man immer wieder hört, dass wenn sie irgendwo eine klare Meinung äußern, dass sie dann auch mit Morddrohungen konfrontiert werden. Und doch erleben Nehemia und die Israeliten immer wieder Gottes Hilfe, sodass der Mauerbau tatsächlich vollendet werden kann und auch die fertige Stadtmauer eingeweiht wird. Die Widersacher Nehemias haben verloren, all ihre gezielt gesetzten Anfeindungen, Stiche und sowas laufen dann doch ins Leere. Nehemia hat seinen ganzen Einsatz gebracht. Sie konnten Gottes Plan nicht verhindern. Gottes Plan ist durch Nehemia zustande gekommen. Somit ist das Thema eigentlich erledigt, oder? Nehemia hat doch seinen Einsatz gebracht. Der Auftrag ist erfüllt. Mission accomplished, wie man so schön sagt, neudeutsch. Jerusalem steht wieder im Schutz der Stadtmauer da. Und Nehemia könnte jetzt eigentlich an seine Stelle am Hof des Artaxerxes zurückkehren und sein gewohntes, vielleicht auch bequemes Leben wieder aufnehmen. Nun, die folgenden Kapitel zeigen, dass dem nicht so war. Ich habe meinen ersten Hauptgedanken überschrieben mit Außen, Innen. Noch während er die Mauer baut, oder das Volk die Mauer baut, geht Nehemia auf, dass er damit zwar den alten Schutz, den Glanz Jerusalems wiederhergestellt hat, dass sich aber dadurch in den Herzen der Israeliten noch nichts verändert hat. Überhaupt nichts. Das Volk Israel hatte schon vor dem Angriff durch die Babylonier eigentlich nichts mehr mit Gott im Sinn gehabt. Und durch diese lange Zeit der Kriegsgefangenschaft, in der das religiöse Leben fast völlig am Boden lag, war alles letztlich nur noch ärger, noch schlimmer geworden. Ob mit oder ohne Stadtmauer. Das Volk Israel hatte sich entfernt von Gott, sehr weit von Gott und seinen Geboten. Nehemia wird an allen Ecken und Enden ständig damit konfrontiert. In Kapitel 5 lesen wir, dass einige reiche Israeliten die armen Israeliten so drangsalierten, dass diese ihre Söhne und Töchter als Sklaven verpfänden mussten, um überhaupt überleben zu können. Das kann doch nicht sein. Vergessen ist die Tatsache, dass ihr Gott sie als Volk mal komplett, gesamt aus Ägypten befreite, dass sie alle nur Gott unterstehen und dass sie sich nicht gegenseitig fertig machen sollen. In Kapitel 13 lesen wir, dass der Spötter Tobia sich das Recht herausnahm, den Tempel als private Abstellkammer zu benutzen. Er hat wohl mal irgendwelche Beziehungen spielen lassen. Irgendwie einer in der Priesterschaft hat ihm dann mal den Schlüssel gegeben und dann konnte er seine Sachen dort abladen. Vergessen ist die Tatsache, dass Gott ein heiliger Gott ist, dass sein Tempel ein heiliger Ort sein sollte, an dem Gott zur Zeit des Alten Testamentes wohnen wollte. Und weiter lesen wir, dass den meisten Israeliten die Gebote Gottes nichts mehr, ein Dreck wert waren. Die Priester wurden nicht versorgt, das Wort Gottes gilt nichts mehr. Das auserwählte Volk Gottes beginnt sich mit den umliegenden Völkern zu vermischen, was verboten war. Vergessen sind die Worte Gottes, dass es ganz eng mit ihnen zusammen, dass er ganz eng mit ihnen zusammenleben will, dass er ihr Gott sein will und dass sie sein Volk sein sollen, dass er sie lieb hat und sie ihn wieder lieben sollen. Jerusalem sah äußerlich wieder gut aus, fast so wie vor der Zerstörung, aber innerlich war es nicht mehr das Gleiche. Für vorbeigekommene Kaufleute, Wanderer, Pilger machte die Stadt wieder einen guten Eindruck. Aber das Leben mit Gott war weitgehend erloschen. Ich weiß nicht, ob ihr mal was von den Potemkinschen Dörfern gehört habt. Das war ein Feldmarschall in Russland. Und der hatte gesagt, ja, das Leben blüht auf dem Lande und so. Und dann hatte Katharina die Große, Katharina die Zweite, angekündigt, dass sie auf dem Weg zu irgendeiner Großstadt war. Und dann ließ er von Weitem, von der Landstraße aus sozusagen, Fassaden aufbauen, sodass, wenn sie vorbeifuhr, man sie dachte, wow, hier blüht das Leben, hier ist alles schön. Im Internet steht, dass das eine erfundene Geschichte ist. Aber dieser Begriff für Täuschung und Fassaden aufbauen ist geblieben, die Potemkinschen Dörfer. So war es auch mit Jerusalem. Innerlich, das Leben mit Gott war weitgehend erloschen. Und Nehemia muss hier erkennen, wenn der einzelne Israelit, der Einzelne, jeder Einzelne nicht anfängt, selber aufrichtig jeden Tag vor Gott zu leben, seine täglichen Entscheidungen vor Gott zu treffen, dann ist dieser ganze äußere Schutz, der ganze äußere Aufbau doch umsonst. Wenn das Leben mit Gott nicht wieder beginnt, in den Köpfen und in den Herzen der Menschen zu pulsieren, dann ist die ganze Aktion mit der Stadtmauer letztlich nichts. Nichts anderes als nur schöner Schein. Und letztlich nichts anderes als der Bau einer Fassade ohne Leben, ohne Kraft, ohne Verheißung. Mein zweiter Gedanke ist Simulation. Wir leben in einer Zeit der Simulation. Also alle die, die sich mit Computer und künstlicher Intelligenz und all diesen Dingen mal intensiver beschäftigen, werden einen Zugang dazu haben. Durch die immer schneller werdenden Computer ist es möglich, die verschiedensten Abläufe zu simulieren. Das fing an mit Computerspielen, mit Autorennen, U-Boot fahren, Flugzeug fliegen. Die Menschen, die sich damit beschäftigt haben, konnten Dinge lernen, die sie nie in ihrem alltäglichen Leben irgendwie tatsächlich umgesetzt hätten. Rechner und ihre Grafik wurden immer schneller und immer realistischer und irgendwann waren die Computer so schnell, dass man in der Lage war, beziehungsweise jetzt ist, sogenannte virtuelle Realitäten zu erzeugen. Heute kannst du mit 3D-Brillen, du kannst dir so Brillen aufsetzen und dann bist du tatsächlich in einer anderen Welt. Du kannst durch schönste Landschaften wandern, du kannst in Kunstgalerien gehen, dir die Bilder anschauen von allen Seiten. Du kannst dich auch mitten in einen tobenden Krieg katapultieren lassen und dabei sein. Es ist schon enorm, was möglich war. Die Animationen werden immer besser. Ich weiß nicht, wer von euch Jurassic Park oder Lost World geguckt hat, diese Dinosaurier, die da rumlaufen. Am Anfang war die Grafik noch schlecht, so da sah man noch, wie die sich bewegen und wie das alles so ein bisschen hakelt. Aber inzwischen ist die Animation so gut geworden, dass man denkt, die leben, die sind gefilmt. Das ist, die laufen da rum und die werden vor laufender Kamera gefilmt. Die Simulation ist so echt geworden. Und das Ganze fing an vor circa 25 Jahren, 1997. Ich weiß nicht, wer von den Eltern das vielleicht noch kennt, es gab Tamagotchis. Das waren so kleine Eier, die hat man sich um den Hals gehängt und da war so ein ganz kleines Display drauf Und Tamagotchi, das kommt von Tamago, das ist japanisch, Tamago, das Ei. Und Ochi, also dieses Wochi, das kam von Watch, von dem Watch, also vom Englischen, die Uhr. Und das war so, wie so eine kleine Eieruhr, aber mit einem Display. Und da drinnen ist dann ein Küken geschlüpft. Und dieses Küken musste dann alles Mögliche irgendwie gefüttert werden. Es hatte Bedürfnisse. In der Nacht war es zum Glück ruhig, da hat es geschlafen. Aber dann von Zeit zu Zeit musste es per Knopfdruck irgendwie, wenn es gepiepst hat, gefüttert werden, sauber gemacht werden, Medizin bekommen oder noch irgendwas ganz anderes. Und wenn man alles richtig gemacht hat, dann war alles okay und das Küken war zufrieden. Und das Tamagotchi wächst und gedeiht, es wird größer und reifer, bis es dann ausgewachsen ist. In der zweiten Variante, die dann noch viel besser war, die dann mit 64K lief, nicht mit 32, sondern mit 64K lief, da konnte man das Geschlecht bestimmen, da konnten Tamagotchis miteinander irgendwie selber wieder neue Tamagotchis produzieren. Und dann gab es sogar einen Tamagotchi-Friedhof. Wenn nämlich so ein Tier dann nach einer Zeit gestorben ist, konnte man das dann auch auf dem Friedhof bestatten. Man sollte also ständig es bei sich haben, es versorgen, falls es sich denn meldet. Unsere Kinder hatten von meinem Schwager auch so ein Ding geschenkt bekommen. Und dieses kleine Haustier war überall mit dabei. Aber nach einiger Zeit wurde selbst den Kindern das zu lästig und die haben es dann nicht mehr mitgenommen. Und wenn sie dann wieder zu Hause waren, dann mussten sie gucken, wie man dieses Haustier wieder hingekriegt, wie man es wieder aufpäppeln kann. Und sie hatten echt viel zu tun, um das wieder halbwegs dann auf Vordermann zu bringen. Und es verhält sich so, als ob es leben würde, aber es ist eigentlich nur simuliertes Leben. Es tut so, als sei es ein Haustier, aber letztlich ist es nur ein kleines, ganz kleines Computerprogramm. 2017, nach 20 Jahren, wurde es natürlich nochmal neuer und schöner mit besserer Grafik und es gibt es auch, aber das müsst ihr nicht gucken, es gibt es auch als App im Play Store und App Store und sowas. Und ich denke, in einem Jahr, wenn es 25 Jahre wird, wird es nochmal einen Hype darum geben. Der Hype war nie ganz so groß, der war immer, also war groß, aber hat ebbte auch ganz schnell wieder ab. Aber manchmal scheint es mir, als ob manche Menschen glauben, dass man Christsein simulieren kann. Dass sie etwas, so etwas wie ein Tamagotchi-Christsein führen. Man hat so bestimmte Bedürfnisse, und von Zeit zu Zeit wird das Christsein gefüttert. Man hört sich mal wieder eine Predigt an. Von Zeit zu Zeit muss man auch verarztet werden. Dann nimmt man ein Gespräch in Anspruch. Von Zeit zu Zeit piepst es in einem. Dann braucht man wieder etwas Gemeinschaft. Und so rein äußerlich macht man alles mit, was zum Christsein dazugehört. Und es sieht alles so aus. Wie echt. Wie echt. Aber auf der anderen Seite ist es so ein Tamagotchi-Christsein doch sehr bequem. Wenn es lästig wird und wenn es mich stört, dann kann ich es tatsächlich abnehmen und zur Seite legen. Auf der Arbeit, in der Schule will ich keine unangenehmen Diskussionen haben, also lasse ich es lieber zu Hause. Beim Ausfüllen meiner Einkommensteuererklärung gibt es so unangenehme Fragen, für die Zeit lege ich es lieber ab. Wenn ich meinen Kumpels begegne, wenn ich bestimmte Sachen vorhabe, es gibt ein paar Situationen in meinem Leben, da scheint das Christsein irgendwie deplatziert zu sein. Das ganze Umfeld ist anders und ich möchte auch mal für eine Weile anders sein. Und dann ist es doch viel einfacher, wenn ich mein Christsein für diese Zeit abstreife und in die Ecke legen kann. Man muss hinterher nur daran denken, die ganze Sache wieder ein wenig aufzupäppeln. Viele Menschen meinen, dass solch ein Christsein völlig ausreichend ist. Aber sie übersehen dabei eine ganz wichtige Tatsache. Ein Tamagotchi wird nie ein lebendiges Haustier sein. Auch wenn es noch so gut gepflegt ist, ein Tamagotchi bleibt ein Tamagotchi, eine Simulation des Lebens. Echtes Leben kann man nicht herstellen. Echtes Leben muss geboren werden. Echtes Leben kann man nicht erzeugen. Echtes Leben muss gezeugt werden. Echtes Christsein kann man nicht machen. Echtes Christsein muss geboren werden. Da kommt einmal eines Nachts heimlich ein Pharisäer zu Jesus, Nikodemus. Er hat schon viel über Jesus gehört und er schätzt seine Lehre sehr. Und so begrüßt er Jesus gleich mit den Worten: Meister, wir wissen, dass Gott dich als Lehrer zu uns gesandt hat, deine Taten beweisen, Gott ist mit dir. Ich weiß nicht, wie wir an Jesu Stelle hier reagiert hätten. Vielleicht wären wir an Jesu Stelle ihm erstmal um den Hals gefallen und hätten gesagt, boah, endlich mal einer von diesen Obersten der Juden, der mich und das, was ich sage, gut findet. Endlich mal ein Pharisäer, der mich anerkennt und dazu noch ein so gebildeter. Aber Jesus reagiert völlig anders. Das Erste, was er tut, ist, dass er ihm direkt ins Gesicht sagt, ich sage dir eins, Nikodemus, wer nicht von Neuem geboren wird, der kann nicht in das Reich Gottes kommen. Ist Jesus denn noch bei Trost? Diesen von allen geschätzten Mann hier so vor den Kopf zu stoßen? Er müsste sich doch freuen, dass er zumindest geistliches Interesse zeigt. Dieses geistliche Interesse ist heute nicht groß und das war damals auch nicht groß. Aber Jesus sagt, es geht hier nicht nur um geistliches Interesse. Es geht hier um etwas viel Grundsätzlicheres. Es reicht nicht aus, nachts, wenn keiner dich sieht, zu mir zu schleichen und mir Komplimente zu machen. Wenn jemand mit mir leben will, der muss sich ganz zu mir bekennen und sich ganz auf meine Seite stellen. Und dann wird er von Neuem geboren und bekommt ein völlig neues Leben geschenkt. Aber wenn dieses Leben fehlt, ist alles christliche Verhalten nur Simulation. Wenn die Wiedergeburt am Anfang fehlt, dann ist der Glaube nur ein Tamagotchi-Glaube. Dicht dran und doch Fälschung. Täuschend echt und doch leblos. Weißt du, Jesus sucht keine Bewunderer. Er ist nicht beeindruckt, wenn Menschen viel über ihn wissen oder ihn irgendwie toll finden. Für Jesus ist es auch nicht in erster Linie wichtig, ob du einen christlichen Lebensstil führst und irgendwelche guten Taten vollbringst. Jesus lebt und er weiß, das Wichtigste, was wir brauchen, ist nicht ein frommer Anstrich, ist nicht die Simulation des Lebens. Das Wichtigste, was wir brauchen, ist das Leben selber. Echtes, neues Leben von ihm und mit ihm. Und Jesus hat es dem Nikodemus hier ganz deutlich gesagt. Und er sagt es dir und mir heute Morgen genauso deutlich. Wer nicht von Neuem geboren wird, der kommt nicht ins Reich Gottes. Echtes Leben mit Jesus kann man nicht simulieren. Echtes Leben mit Jesus muss geboren werden. Und ich kann es dir heute Morgen nur anbieten. Wenn du im Grunde deines Herzens weißt, dass dein Christsein irgendwie ein potemkinsches Dorf ist, nur Fassade ist, dass du diesen Neuanfang mit Jesus in Wirklichkeit noch gar nicht erfahren hast, dann geh zu ihm und sprich mit ihm. Weißt du, Jesus geht näher ran als Katharina die Zweite. Jesus blickt hinter die Fassade und er durchblickt Fassaden und er sagt dir ehrlich, was Sache ist. Aber wenn du dann zu ihm kommst, dann steht er auch zu seinem Wort und dann wird er dir echtes, unverfälschtes, neues Leben geben. Mein letzter, nicht ganz kurzer Gedanke, die Freude am Herrn. Ich möchte einen noch etwas anderen Gedanken bringen. Vielleicht liegt der Fall bei dir ja ganz anders. Vielleicht bist du vor vielen Jahren einmal ganz bewusst diesen Schritt zu Jesus gegangen. Hast diese Wiedergeburt erlebt. Und du hast dieses neue Leben erfahren. Du hast Tag für Tag mit Jesus gelebt, hast mit ihm geredet, deine Schuld zu ihm ans Kreuz gebracht, hast ihm deine Sorgen und Nöte gesagt, hast ihm gesagt, was dich freut, hast erlebt, wie er in dein Leben eingegriffen hat. Ob du dafür gebetet hast oder nicht, du hast es erlebt. Und das war nicht aufgesetzt. Und das war nicht nur gespielt. Das war echt. Aber mit der Zeit ist vieles von diesem neuen Leben versandet. Es wurde zum alten Leben, dieses neue Leben. Vieles, was am Anfang noch so neu war, ist irgendwann Routine geworden. Und inzwischen fühlst du dich wie so ein christlicher Tamagotchi. Ab und zu melden sich ein paar Bedürfnisse, dann drückst du deine Knöpfe und dann geht's die Woche irgendwie wieder weiter. Du hörst mal eine Predigt, du singst, du betest, mitunter liest du sogar die Bibel. Aber das alles geschieht eher mechanisch, irgendwie doch abgeflacht, oberflächlich, äußerlich, ohne dass dein innerer Mensch wirklich daran beteiligt ist. An dieser Stelle möchte ich zu Nehemia zurückkehren. Was hat er eigentlich getan, als er erkannte, dass das äußere Jerusalem zwar wieder stand, aber dass das geistliche Leben in der Stadt, in den Menschen fast völlig am Boden lag? Nun, da kommt es in Kapitel 8 des Nehemia-Buches zu einer denkwürdigen Versammlung. Da lesen wir am Ende von Kapitel 7 und am Anfang von Kapitel 8. Als nun der 7. Monat herangekommen war und die Israeliten in ihren Städten waren, versammelte sich das ganze Volk wie ein Mann auf dem Platz vor dem Wassertor. Hey, ganz Israel versammelt sich an einer Stelle. Was eine Logistik ohne Internet. Die mussten ja alle Bescheid wissen und kommen. Es gab da irgendwie ein Kommunikationssystem. Und sie sprachen zu Esra, diese vielen, die dort auf dem Platz vor dem Wassertor standen, die sprachen zu Esra, dem Schriftgelehrten, er soll das Buch des Gesetzes des Mose holen, das der Herr Israel geboten hat. Sie gingen weit zurück, um zu hören, was hat Gott eigentlich zu uns gesagt? Was haben wir eigentlich verlassen? Und dann holt Esra diese Schriftrollen hervor und beginnt dort auf dem Platz vor dem Wassertor dem ganzen Volk das Wort Gottes vorzulesen und es auszulegen. Und als er eine Weile geredet hatte, gibt es plötzlich eine eigenartige Bewegung im Volk. Einige der Israeliten fangen an zu weinen. Erst wenige, dann immer mehr. Und sie verstehen plötzlich, dass es nicht nur darauf ankommt, nach außen hin eine starke Stadtmauer zu haben. Sie verstehen plötzlich, dass sie sich bei all ihrer äußeren Stärke innerlich sehr weit von Gott entfernt haben. Und es heißt schließlich in Vers 9b, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Gesetzes hörten. Und jetzt wollen wir mal darauf achten, was Nehemia und Esra in dieser Situation tun. Normalerweise würde man doch denken, boah, das ist die Gelegenheit. Wenn man hier vorne steht und merkt, alle sind irgendwie bewegt, jetzt machen wir mal den Sack zu. Jetzt sagen wir mal, was Sache ist. Jetzt sollte er doch die Gunst der Stunde nutzen, wo die Leute betroffen sind, sollte er sie festnageln. Jetzt sollte er ihnen das Versprechen abnehmen, dass sie es in Zukunft besser machen wollen. Dass sie aufhören, ihre Glaubensgenossen finanziell auszunehmen. Dass sie aufhören, den Tempel zu verunreinigen und dass sie die Gesetze neu halten. Jetzt sollte er diesen Nagel festklopfen und jetzt, wo sie betroffen sind und weinen, den letzten Punkt setzen. Nehemia, Esra und die Leviten wissen es besser. Sie wissen ganz genau, was es bringt, jetzt den Leuten ein Versprechen abzunehmen, dass sie sich wieder zusammenreißen sollen. Das wäre doch wieder eigentlich nur ein Knopfdruck auf das Tamagotchi. Im Moment scheint alles gut, aber durch Vorsätze entsteht kein neues Leben. Und darum wären sie nach kurzer Zeit wieder bei dem Alten. Nein, sagen sie, jetzt ist etwas ganz anderes wichtig. In Vers 10, Kapitel 8, Vers 10 heißt es, und Esra sprach zu ihnen, geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Er sagt, geht hin. Und freut euch daran, dass unser Gott immer noch gnädig ist. Geht hin und freut euch an ihm, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Begreifen wir, was die Leitung des Volkes hier sagt? Sie sagen, es kommt nicht darauf an, dass wir jetzt nochmal neu die Zähne zusammenbeißen und uns möglichst fest vornehmen, echt zu sein. Das ist der falsche Weg. Es kommt vielmehr darauf an, sich an Gott zu freuen, sich richtig und herrlich von Herzen zu freuen, an der Beziehung zu ihm. Mit ihm zu lachen, mit ihm zu singen, wir haben es gerade schon gesungen, mit ihm zu feiern, ihn zu genießen, mit ihm aufs ehrlichste Gemeinschaft zu haben. Und Esra und Nehemia sagen, daraus entsteht Stärke und daraus entsteht Kraft, daraus entsteht echtes geistliches Leben. Und sehen wir, die Begegnung mit Jesus Christus ist das Einzige, was uns echtes, ewiges Leben schenken kann. Und die Gemeinschaft mit ihm und die Freude an ihm ist das Einzige, was das Leben am Leben erhält. Und darum möchte ich dich bitten, mach dich los von deinen Vorsätzen. Auch von denen, die du vielleicht während der Predigt neu gefasst hast, die dir jetzt schon wieder die Luft abschnüren. Mach dich los davon. Wir wollen jetzt eine Zeit haben, in der wir in Anbetung und Abendmahl ganz bewusst Gott gegenübertreten. Und weißt du, ich wünschte, dass du diese Zeit jetzt nicht einfach nur über dich ergehen lässt, sondern dass du sie ganz bewusst gebrauchst, um vor deinem Herrn ehrlich zu werden. Vielleicht sagst du ihm, Herr, ich bin's leid, vor dir, vor anderen eine Show abzuziehen. Ich bin's leid, das Leben mit dir am Montagmorgen an den Nagel zu hängen und am Abend oder am Sonntag es wieder aufzupäppeln, damit keiner was merkt. Ich bin dieses ganze simulierte, selbstgemachte Christsein leid. Ich habe gedacht, es wäre einfacher, es so zu leben. Aber es ist so anstrengend geworden. Und weißt du, wenn du so ehrlich zu Jesus kommst, dann darfst du wissen, er steht da und er macht dir keine Vorwürfe, sondern er sagt ganz einfach, komm her zu mir, der du dich mit deinem Christsein schon so lange abmühst. Komm und freu dich an der Gemeinschaft mit mir, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Und wenn wir gleich gemeinsam singen, dann sag deinem Herrn, ich möchte es neu lernen, mich an dir und mit dir zu freuen, Jesus. Ich brauche keine weiteren guten Vorsätze, ich brauche Leben. Ich brauche dich selbst. Ich brauche dich, Herr Jesus. Befreit durch deine Gnade erschließt sich mir ein neuer Horizont. Wie gut du von mir denkst, war mir nicht klar. Lass mich durch deine Augen sehen, erkennen, welchen Mensch du in mir siehst. Und ich bitte, dass wir zu diesem Lied gleich aufstehen, dann noch zum Abendmahl stehen bleiben. Tilman und ich werden jetzt bei diesem Lied dann durch die Reihen gehen und das Abendmahl verteilen. Wir nehmen es noch nicht zu uns, sondern wir halten es noch in der Hand und nehmen es dann alle gleichzeitig, gleich miteinander ein. Wer nicht teilnehmen möchte, der darf auch gerne es an sich vorübergehen lassen.